Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallihallo. Wie verändert sich in diesem Jahr die Medienlandschaft?
Verschwinden Nachrichtenwebseiten komplett hinter Paywalls?
Stirbt Facebook?
Gewinnen Leser, Zuschauer und Zuseher wieder mehr Vertrauen in die Medien?
Und vor allem, wird Netflix teurer?
Antworten gibt's heute, denn wir diskutieren 10 Thesen zum Medienwandel.
Die erste Meinung.
Die kommt heute von Sascha Lobo. In seiner aktuellen Kolumne auf Spiegel Online knöpft er sich die Medien vor, weil sie eine große Mitschuld an der zunehmenden Polarisierung unserer Gesellschaft und dem Erstarken des Populismus haben, sagt Lobo. Zitat: Der Aufstieg der autoritären Kräfte weltweit wäre ohne Medien nicht möglich gewesen. Und zwar sowohl sozialer wie redaktioneller Medien. Die Verantwortung für eine weitere Stärkung der rechtsextremen Autoritären liegt zum guten Teil bei eben diesen Medien. Langsam, so ganz langsam könnten die werten redaktionellen Qualitätsmedien vielleicht mal im 21. Jahrhundert ankommen und begreifen, wie die Ökonomie der Aufmerksamkeit funktioniert, wie sie instrumentalisiert werden und was sie dagegen tun können. Nein, tun müssen.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Ich weiß ja und deswegen mag ich es auch kaum sagen. Ich habe an dieser Stelle ja schon häufiger sehr lobende Worte für Sascha Lobo und seine Analysen gefunden und auch diesmal hat er mit seiner Beschreibung sicher in einigen Teilen recht und dafür bekommt er im Netz ja auch viel Zuspruch. Mich holt Lobo mit dieser Medien schelte trotzdem nicht ab. Erstens, weil es irgendwie eine Generalabrechnung ist, die alle über einen Kamm schert. Das finde ich zu pauschal, weil es die Medien ja eigentlich gar nicht gibt. Und zweitens, weil Lobo fast irgendwie auch untypisch für ihn auf der doch deskriptiven Ebene bleibt und nicht auf mögliche Ursachen und Gründe für das aus seiner Sicht eben kollektive Medienversagen blickt. Und weil er deswegen drittens eben auch keine konstruktiven Lösungswege aufzeigen kann. Der Erkenntnisgewinn dieser jüngsten Lobo-Kolumne, der bleibt für mich daher überschaubar und enttäuschend.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das Thesen im Medienmagazin.
Wenn eins beständig ist bei uns in der Branche, dann ist es der Wandel, der verändert sich einfach nicht.
Ja, jetzt sage ich was, das auch irgendwie pauschal ist, was ich vorhin noch an Sascha Lobo kritisiert habe. Aber trotzdem, irgendwie habe ich das Gefühl, wenn Journalisten oder eins hassen, dann ist es doch die Veränderung. Nicht darüber zu berichten, sondern dann, wenn sie sie selbst betreffen.
Und wir wollen heute mal sehr stark gemeinsam sein und uns mit Wandel beschäftigen. Welche Trends gibt es 2019? Wie steht es mit dem Medienwandel? Das wollen wir heute mit euch diskutieren.
Aber nicht alleine, sondern mit zweien, die sich sehr gut in der Medienbranche auskennen. Und, das haben wir bei der Planung schon festgestellt, bei dem ein oder anderen Thema auch eine andere Meinung haben als wir.
Wir sagen herzlich willkommen Pia Frey und Cornelius Frey. Beide haben das Medienstartup Opinory gegründet und sind heute Abend live bei uns. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo, guten Abend.
Wir wollen ja heute Abend gemeinsam 10 Thesen zum Medienwandel diskutieren. Ich bin gespannt, wie wir die in dieser eine Stunde überhaupt rund bekommen. Ja.
Ich auch. Ich glaube, wir müssen uns am Riemen reißen.
Das kriegen wir aber hin. So die Neujahrsvorsätze, die gelten ja noch. Wir machen so eine Art Standortbestimmung der Branche zum Start ins Jahr 2019. Aber damit unsere Hörer das auch alles ein bisschen einordnen können, lass uns doch noch mal kurz über euch sprechen.
Also unsere Stammhörer, die haben Pia Dicher hier auch bei uns vor einigen Monaten schon mal gehört. Da haben
vor
wir über
fast genau einem Jahr.
Ist das so lange schon wieder
ich
her?
Ich glaube schon, es war tiefster Winter.
Ah, das kann aber auch schon, ja, okay. Mhm. Auf jeden Fall, ich kann mich schon gar nicht mehr so genau daran erinnern. Ich weiß auf jeden Fall, du warst da. Wann es war, man hätte mir auch sagen können, du warst auf jeden Fall da. Und wir haben über Opinory gesprochen, haben ja euer Startup vorgestellt. Und viele, das haben sich vielleicht auch gemerkt, das kennen wir so als Umfragetool auf vielen News-Sites. Aber das Startup, was du ja mit Cornelius, deinem Bruder, zusammen gegründet hast, das ist im Grunde eigentlich, hat sich weiterentwickelt. Ne? Deswegen schauen wir noch so ein bisschen, lass uns doch mal drauf gucken, wie es euch eigentlich so auch in der Zwischenzeit erging. Damals, als wir gesprochen haben, vor ungefähr einem Jahr, es war tiefster Winter, da ging es ja mit der US-Expansion los. Da gab es eine neue Finanzierung, international ging es weiter. Und was mir jetzt auf eurer Homepage auch aufgefallen ist, ihr stellt ja euer Voting-Tool gar nicht mehr so sehr in den Vordergrund, sondern auch so ja das Thema, wie sich Journalismus finanziert. Ist das erstens richtig beobachtet und zweitens, wieso macht ihr das?
Das ist richtig beobachtet.
Ach, immerhin.
Also erstmal, was ist passiert? Ja, tatsächlich haben wir genau vor einem Jahr haben wir eine letzte Finanzierungsrunde aufgenommen und haben jetzt über das Jahr unser Team sehr stark aufgebaut, auch mit einem starken Fokus auf unsere internationalen Büros in London und New York. Und ja, haben da stark in unser Team investiert und unser Wachstum groß vorangetrieben. Was du beobachtest, das Voting nicht in den Vordergrund zu stellen, das ist eigentlich keine Veränderung. Es ist ja aber so, dass das, was man als Leser kennt, wenn man einen Artikel liest, wo dann eine Frage gestellt wird, und dann auf einer so einer Tachoskala zum Beispiel ein Meinungstrend einer Community angezeigt wird. Das ist ja sozusagen das, das, was man aus User-Perspektive sieht, aber das, was der Grund, warum da unsere Kunden, Verlage, Unternehmen, Agenturen mit uns zusammenarbeiten, ist ja der Punkt, was das mit ihren Zielgruppen und Lesern macht und was man davon hat als eine Online-Marke, die sich mit einem Leser in einen Dialog bewegt. Und haben wir auf diesem Impact haben wir natürlich stark weitergearbeitet, um diese Direktbeziehung noch stärker zu machen. Mhm.
Wir lass uns doch gleich direkt loslegen. Das heißt, du hast ja schon gerade geschildert, ihr arbeitet mit den unterschiedlichsten Medienunternehmen zusammen, seid da also echt super im Thema drin. Wir wollen uns aber heute ja auch ein bisschen, wenn wir über den Medienwandel und sprechen und Thesen um die Ohren hauen, auch ein bisschen leiten lassen von euch, von den Hörern hier von Eine Stunde Was mit Medien. Und da habt ihr die Möglichkeiten mitzumachen, weil einige der Thesen haben wir schon als Frage formuliert und lassen es dann mit einfließen im Laufe der Sendung. Und ihr könnt mit abstimmen unter wasmitmedien.de/trends. Dort könnt ihr mit 6 Klicks bei 6 Fragen einfach eure Meinung dalassen und das wird uns sehr helfen im Laufe der Diskussion. Ich sage nochmal die Adresse wasmitmedien.de/trends. So, seid ihr bereit für die erste These?
Ready.
Okay. Und zwar finde ich, lass uns erstmal auch über den Medienkonsum sprechen. Was ich in der ARD-ZDF-Online-Studie in diesem Jahr so interessant fand, einfach wie massiv nicht nur die Online-Zeit der Deutschen gewachsen ist, also die durchschnittliche Verweildauer, die wie viele Minuten, die man am Tag am Smartphone, Tablet, Computer abhängt, sondern auch der Medienkonsum an sich. Und da müsste man ja fast sagen, der Tag müsste jetzt 31 Stunden haben, wenn man das so gefühlt alles zusammenzählt. Ich glaube, das ist so eine der Thesen, wo wir am unstrittigsten sind. Ne? Also dass es fast ein Fass ohne Boden ist, oder?
Aber vielleicht müssen wir das erklären.
Ich glaube, der Tag hat sogar jetzt 31 Stunden. Es gab mal einen Energy Drink, der hieß irgendwie, der Tag hat jetzt 28 Stunden. Es gab eine Wall Street Journal Studie, die hat gesagt, dass Leute tatsächlich nicht mehr 24 Stunden am Tag verbringen, sondern 31, weil so viel Multitasking passiert. Weil genau das Thema Smartphone, Tablet, Fernseher im Hintergrund an, Radio und auf dem Ohr noch ein Podcast. So viel passiert gleichzeitig, dass der Medienkonsum krass explodiert. Aber die Frage ist natürlich, wie viel Aufmerksamkeit bleibt da noch beim einzelnen Medium, was da irgendwie mitrauscht?
Das ist ja auch so etwas ganz Interessantes, wenn man so zwei Perspektiven da nochmal so drauflegt. Also erstmal, glaube ich, merken viele Medienmacher, dass sie gefordert sind, ihre Inhalte auf unterschiedlichen Kanälen rauszuschießen, quasi die gleichen Themen unterschiedlich, damit jeder sich das Passende raussuchen kann. Will ich das jetzt als Podcast hören? Will ich das lieber lesen? Oder brauche ich das als Video? Oder aber auch, weiß ich nicht, passt das auch so ein bisschen zu dieser Veränderung bei Facebook in Richtung Meaningful Interactions, also vorbei der Zeit, dass man nur passiv konsumiert, dass man aktiver wird? Oder passt das eigentlich gar nicht so zusammen?
Ich glaube, wenn wir uns dann angucken, was wird wie konsumiert, dann werden die klassischen Medien passiv konsumiert und das ist gefährlich. Das ist gefährlich für den Fernseher zum Beispiel, fürs Fernsehen ist es gefährlich. Das rauscht im Hintergrund und die Zahlen sehen alle irgendwie noch ganz okay aus bei der GfK. Aber in Wirklichkeit, wo die echte Aufmerksamkeit hinläuft, das ist da, wo interagiert wird, wo Leben drin ist, wo ich gefordert bin, wo ich teilhabe. Und ich glaube, die Verlagerung ist noch viel enormer, als dass die ganz simplen Konsumzahlen übermitteln.
Lass uns doch vielleicht direkt mal da anknüpfen, also bei der Frage auch, was wird eigentlich konsumiert? Ich habe so das Gefühl, egal wo man hinhört, wird seit Jahren über eine Sache immer gesprochen, das ist irgendwie die Personalisierung der Inhalte. Ja? Jeder konsumiert im Grunde nur noch sein eigenes auf ihn so spitz zugeschnittenen Mediencontent, wie er ihn gerade braucht. Also quasi die These, das Thema Content-Personalisierung wird 2019 so richtig durch die Decke gehen. Wie steht ihr zu so einer These?
Also ich glaube ja, dass das ein Traum bleibt. Also da sprechen wir schon, also ich kann mich noch erinnern, so damals, als Yahoo und Alta Vista groß waren, da gab es auch Personalisierung. Es sollte der große Durchbruch sein. Ist ja bis heute noch nicht Realität.
Also ich glaube, dass so Personalisierung als Buzzword deutlich zu lange in verschiedensten Medienhäusern rumgeturnt ist. Ich glaube, dass das so in Verbindung mit den eigenen Angeboten, für die man Leute bezahlen lassen möchte, nochmal deutlich relevanter wird. Weil da ist jetzt im Moment, gehen ja verschiedenste Häuser davon aus, dass das so ein One-Fits-All Produkt ist und das, was man selber als wertvoll erachtet, wird auch von allen Lesern als wertvoll erachtet. Ich glaube aber, dass Personalisierung für Paywalls nochmal sehr, sehr relevant wird und hoffentlich und wahrscheinlich in diesem Jahr bei vielen einfach ein dynamischeres Bezahlprodukt schafft, was nicht davon ausgeht, dass nur weil ich als Redakteur finde, dass meine Opernkritik so rasend wichtig ist, dass auch alle Leser finden.
Einspruch. Ich glaube, das ist sogar ein ganz anderes Bedürfnis gibt. Natürlich will ich über die Themen lesen, die mir irgendwie wichtig sind und da kann sich so ein Feed auch mal personalisieren. Aber was ich glaube, der Wille nach Einordnung und dass mir jemand anders erzählt, was sind die Sachen, die gerade wichtig sind, der wird viel größer. Und ich finde es auch total spannend, dass uns verschiedene unserer Publisher-Partner zum Beispiel gesagt haben, Stichwort Paywalls, was Pia gerade erwähnt, die Artikel, wenn man abet, wenn man die gegeneinander testet, die das kleine Paywall-Symbol daneben haben, selbst wenn die identisch sind, werden mehr geklickt, wenn sie das Paywall-Zeichen daneben haben, weil die Leute dann Signal wahrnehmen. Die merken, okay, hier erzählt mir jemand, das ist das, was ich wissen muss, das ist das, was richtig zählt und sind dankbar für das Signal. Also auf die maximale, auf nur einen Nutzer zugeschnittene Riesenpersonalisierung, weiß ich gar nicht, glaube ich nicht.
Aber was glaubt ihr denn bei Personalisierung? Wie viel Personalisierung will ein User denn eigentlich wirklich? Also ist das irgendwie so, dass man dann auswählen kann, welchen Fußballclub man am besten findet oder welcher Stau, welche Autobahn einen betrifft oder wie tiefgehend ist das?
Also ich glaube erstmal, das will man gar nicht als User nämlich auswählen. Das ist so die rudimentäre Methode. Ich glaube, man ist als User gewohnt oder rechnet schon damit, dass ein System oder ein Algorithmus für einen entscheidet, was man relevant findet. Aber die Angst und Sorge aus einer User-Perspektive vor einer Filterbubble ist natürlich groß. Deswegen eine Ultimativ-Personalisierung, wo ich auf rheinischepost.de gehe und nur das angezeigt bekomme, was ich relevant finde, das wird es natürlich nicht geben, weil es vor allem bei Nachrichten-Content, dass diese kuratierte Einordnung, was ist wichtig, die wird es immer geben. Also ich glaube, es teilt sich auf.
Ich fürchte, es gibt diese Angst vor Filterblasen nicht. Ich glaube, die Kuratierung, die Leute wollen, ist, wer ist der Absender und vertraue ich diesem Absender, meine Kuratierung vorzunehmen. Ob das ein Individuum ist, Joe Rogan, der berühmteste Podcaster in den USA oder eine klassische Medienmarke. Ich glaube, auf dem Level und womit identifiziere ich mich, da findet die Personalisierung im Wunsch der Nutzer statt. Und ob das eine Filterblase am Ende bedeutet, glaube ich, das interessiert einen ganz, ganz, ganz winzigen Teil der tatsächlichen Leser und Leserinnen.
Wir haben gerade schon gemerkt, bei Opinary ist man sich nicht immer einer Meinung. Es ist schön. Ich bin gespannt, wie das sozusagen...
Wir sind ja auch Geschwister.
Ja, das ist vielleicht, das kommt als erschwerende Herausforderung wahrscheinlich dazu. Aber ihr müsstet ja eure Meinung auf gleichen oder ähnlichen Datensätzen basieren können. Aber egal, lasst uns mal über das nächste Thema sprechen, was ein Thema ist, über das wir eigentlich hier in unserer Sendung gar nicht mehr reden wollten. Aber ich glaube, wir wollten diesen Begriff eigentlich auch gar nicht mehr verwenden, weil wir den schon problematisch finden, haben wir schon häufiger thematisiert. Aber wir werden ihn auch, glaube ich, 2019 noch häufiger wieder hier in der Sendung haben, weil soziale Netzwerke das Thema Fake News und alle Probleme, die da dran hängen, auch 2019 nicht in den Griff bekommen werden. Ist das so? Ich glaube ja.
Würde ich auch sagen, ja.
Ich glaube, sie könnten es in den Griff bekommen. Ich glaube, einige Netzwerke wie Facebook haben es aber nicht als Top-Priorität eingeordnet und auch mit 20.000 angestellten Journalisten wird das nicht in den Griff bekommen sein. Wenn sie es zur Priorität machen würden, wäre das in den Griff zu kriegen, glaube ich. Ich glaube, nur wo es schwieriger wird, ist in Messenger-Umfeldern, wo sich ja auch viel verbreitet, wo man deutlich weniger Kontrolle darüber hat. Ich glaube aber, dass es diese Unternehmen schaffen könnten, wenn sie alle Ressourcen draufsetzen würden, aber das werden sie nicht tun. Deswegen glaube ich auch, nein, wird nicht in den Griff zu kriegen sein.
Endlich mal Zustimmung, glaube ich auch.
Lippenbekenntnisse. Schön.
Solange der Algorithmus die polarisierenden, heißen, wilden Thesen nach oben spült, anstatt der deutlich weniger, sagen wir mal, klickbaren und spannenden, einerseits so, andererseits so, der ausgewogenen Stücke, wird sich da nichts ändern.
Aber woran liegt das? Ich bin schon sehr gespannt. Am Wochenende wird Sheryl Sandberg, die Facebook-Geschäftsführerin, nach Deutschland kommen. Sie wird in München auftreten. Was sie da sagen wird, da muss sie natürlich auch zu den letzten turbulenten Monaten Stellung nehmen. Also da kommt sie ja gar nicht drum herum. Aber ist das, da werden wir bestimmt das ein oder andere Sorry hören. Aber warum sind das nur Lippenbekenntnisse, wie ihr es gerade gesagt habt? Verdient man einfach zu gut mit Fake News?
Ich glaube, man verdient gut. Ich glaube auch nicht, dass da Bösartigkeit dahinter steckt oder wirklich böse Absicht. Die haben es ja immer gut gemeint und dann ist das Ding irgendwann über den Kopf gewachsen. Ich glaube, dass Engagement im Kern dieses ganzen Netzwerks, dass das größte Signal ist, was finden die Nutzer denn selber interessant, ein totaler Zielkonflikt. Damit ist am Ende ihnen ausgewogene, vielleicht weniger radauartige Sachen in Newsfeed zu spülen. Und ich glaube, da ist Lippenbekenntnis, klingt da vielleicht fast zu sehr nach Unterstellung. Wenn ich Klicks, Likes, Shares, Kommentare belohne, dann belohne ich genau das. Und da liegt, glaube ich, die Antwort viel weniger bei Facebook als in der Natur des Menschen.
Was mit Medien? Das Thesen-Medienmagazin. Wir beschäftigen uns heute mit dem Medienwandel. Herr Pell und ich bekommen da weiter große Unterstützung von Pia und Cornelius Frei von Opinory. Wir haben schon gerade die ersten drei Thesen diskutiert. Und jetzt sind wir sehr gespannt, wie auch ihr euch in diese Thesendiskussion einbringt, Herr Peller. Du hast da nämlich schon das erste Voting.
Ja, ich nehme mal das erste Voting. Da geht es nämlich um die Frage, was das Thema Voice für Marken bedeutet. Und die Frage, zu dem ihr voten konntet und immer noch könnt, ist die Frage, machen Voice-Interfaces Marken irrelevanter? Und ich habe da natürlich auch vorhin mit abgestimmt und habe dann festgestellt, ich löse jetzt mal auf, wie sozusagen der aktuelle Stand ist. Bei derzeit sind es 37 Hörerinnen und Hörer, die sich beteiligt haben an dieser Abstimmung. Einer davon bin ich, gebe es zu. 73% sagen ja, nein, Marken bleiben weiterhin wichtig. 22% sagen, ja, Marken spielen eine untergeordnete Rolle und ja, 5% bewegen sich irgendwo in der Mitte. Also eigentlich glaube ich doch eine relativ klare Tendenz dazu, dass Marken trotz dem Aufkommen von Voice-Interfaces immer noch eine weiterhin wichtige Rolle spielen.
Und wo warst du, Herr Pehler?
Ich war auch genau in der Mehrheit. Ich glaube auch tatsächlich irgendwie, also gerade weil es doch über das ganze Thema Voice-Interfaces quasi die Ausgabeergebnisse, die mein sprachlicher Suchimpuls gibt, die werden doch so verdichtet und so verjüngt. Da bleibt doch am Ende nur noch das hängen, wenn ich mich wirklich an eine starke Marke erinnere und ganz gezielt auch als Hörer danach suche. Sonst habe ich doch gar keine Chance.
Aber ich glaube, Pia, deine These ist eher, Voice-Interfaces machen Marken irrelevanter, selbst Spotify-Gerät unter Druck, oder?
Also ich glaube, es ist einfach deutlich schwieriger, sich als Marke über Voice, über Audio zu positionieren. Und ich glaube, da gibt es gute Beispiele, dass das funktionieren kann. Aber es funktioniert einfach nicht mit den herkömmlichen Methoden.
Und du erwähnst Spotify, das ist ja ganz spannend. Die haben gerade ausgerufen, dass ihr größtes Risiko Voice-Interfaces sind. Weil wenn ich zu Hause über Alexa Musik ansteuere, im Auto über meine Anlage da und sonst vielleicht über meine Apple Earpods, dann nehme ich diese großartige UX, dieses Erlebnis bei Spotify, das, was diese ganze Marke ausmacht, überhaupt nicht mehr wahr. Ob die Musik dann über Amazon Prime oder Apple Music oder sonst was kommt, das merkst du dann nicht
das
mehr.
Das stimmt. Letztens habe ich die App auf dem Smartphone geöffnet, dachte ich so, boah, ich habe die schon ewig nicht mehr gesehen, weil ich das immer über einen Smart Speaker zu Hause höre. Aber dieses ganze Drama der Markenarbeit, das muss man sich ja mal so vorstellen. Ne? Also es kommt ja so ein bisschen daher, wenn ich bisher ganz klassisch was gegoogelt habe im Browser, dann auf der ersten Trefferseite habe ich dann, was weiß ich, 10 Ergebnisse, die ich mir so angucke. Alles andere ist ja schon irrelevant. Aber wenn ich jetzt einen Smart Speaker frage, was ist denn XY oder bestelle Produkt Y, da gewinnt ja immer nur der Top-Treffer. So. Das ist ja das Drama an der Sache. Ne?
Und du selber hast eigentlich gar nicht so viel Kontrolle darüber, was dann ausgewählt wird.
Ja.
Ja.
Also könnte man aber zusammenfassen, wenn ich jetzt mal deiner These folge, Pia, Marken werden zunehmend nur eine untergeordnete Rolle spielen, aber im Grunde für die Marken selbst ist es eigentlich immens wichtiger eben, dass sie nicht in Vergessenheit geraten.
Beziehungsweise wenn sie sich nicht anstrengen, nicht in Vergessenheit zu geraten, dann werden sie irrelevanter, aber es ist nicht zwangsläufig. Also ich war Teil der 7% in der Mitte.
Okay.
Ihr seid ja selber...
Warum? Mhm. Weil es keine Notwendigkeit ist, dass das passiert, dass das passieren muss. Mhm. Aber sie bleiben nur dann wichtig, wenn sie in Brandbuilding über Voice-Interfaces tatsächlich investieren.
Mhm. Cornelius, du wolltest gerade was sagen noch.
Ja, ihr seid ja Stimmen.
Ja.
Stimmmarken. Werdet ihr wichtiger oder irrelevanter?
Wichtiger natürlich.
Wichtiger, genau, da bin ich voll dabei.
Aber das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Das ist
ja, meine ganz klare Meinung steht da jetzt.
Aber ich glaube, sozusagen eine Marke aufbauen über Stimme und über eine so auditive Wiedererkennbarkeit, das ist natürlich möglich. Bei euch ist das schon längst passiert.
Was ja da ganz interessant ist, ist zu sehen, dass klassische Medienmarken bisher bei Stimmprodukten total erfolgreich waren. Wenn man sich den Apple Podcast die Charts anguckt und den Top 100, sind ja Dutzende von ganz klassischen, ehemals Print, jetzt online journalistischen Marken da. Das ist ja zum Beispiel bei Video keineswegs so, dass die dieses Medium Stimme so erfolgreich erobert haben.
Das ist eine interessante Beobachtung. Das habe ich so nicht gesehen. Ich fand es eher so faszinierend, dass so in den letzten Monaten beim Thema Audio, wenn man mal guckt, okay, wer hat da neue Formate ausprobiert, vielleicht auch mal ein bisschen was Innovatives, dass das ausgerechnet nicht aus dem Hörfunkbereich kam. So, dass das alles so ein bisschen langweilig war. Wobei die können natürlich, so ein richtiger Radiosender, der kann natürlich Audio-Branding at its best. Also die wissen das, wie man Stimmen aufbaut, wie man sich selber positioniert, wenn man sogar nur 10 Minuten einen Radiosender hört. Allein an der Musikauswahl erkennt man ihn schon, egal, obwohl das niemand sagt. Das ist ja echt schon eine Leistung.
Aber es ist vielleicht so ein bisschen genauso wie Fernsehsender jetzt nicht die großen Champions auf YouTube geworden sind.
Stimmt, ja. Das ist echt ein guter Vergleich.
Ich glaube außerdem, dass klassische Radiosender auch echt noch Nachholbedarf haben beim Thema, ich weiß gar nicht, ob man das so nennt, aber quasi Audio-SEO. Die haben, glaube ich, einfach ein Problem gefunden zu werden. Ich war letztens mal auf so einer Podiumsdiskussion, da hat der Programmchef vom RBB, von Radio 1 gesagt, ich finde mich selber auf meiner Alexa nicht. Also, und hat da auch keine Erklärung dafür, warum nicht. Na egal, das ist ein Nebenthema.
Aber das ist ja ein Problem, das alle teilen auch.
Aber da kann ich eine Lösung bieten, weil wenn man Radio 1 auf einem Smart Speaker hören möchte, muss man immer sagen, Radio 1 vom RBB, das ist nämlich der komplette Titel, wo das in der Datenbank abgespeichert ist. Mhm. Dann geht das. So, kleiner Lifehack hier am Rande. Mhm. Nächste These, nächstes Voting. Werden Verlage ihre Ressourcen von den Plattformen zurückziehen? Also da meint ihr so soziale Netzwerke, Facebook zum Beispiel, da habe ich irgendwie ganze Teams draufgesetzt oder dann was weiß ich, bei Snapchat die Emacs oder was habt ihr da im Kopf?
Genau, die klassischen Walled Gardens werden sie manchmal genannt. Mhm. Nehmen wir Facebook, Twitter und Co. Und da sagen, da ist Rambazamba drin in dem Voting. Das 40-49% auf den Extremen sehe ich hier, sagen eure Zuhörer.
Und die Extreme sind, ja, sie konzentrieren sich auf die Direktbeziehungen mit Usern und nein, Facebook, Twitter und Co. werden weiter bespielt. Das ist echt sehr interessant, dass sich das echt total aufsplittert. Wo würdet ihr euch da einsortieren?
Also ich glaube, dass Facebook und Twitter und Co. weiter bespielt werden. Ich glaube nicht, dass weiter große und wachsende Ressourcen darauf gesetzt werden und eigene Teams, weil ich glaube, für die Gesundheit einer Medienmarke ist die Direktbeziehung zum User deutlich wichtiger und die Ownership über die Beziehung zu einem Nutzer ist unersetzlich, wenn man den als einen treuen und loyalen Kunden gewinnen und behalten möchte. Aber hier Daniel, du kannst ja am besten aus eigener Hand sprechen. Setzt ihr bei Rheinische Post mehr Ressourcen auf Social Media Teams, um das zu bespielen, oder mehr in euer eigenes Direktkunden- und Abo-Geschäft?
Solltest du nicht darüber reden dürfen, bitten wir dich es trotzdem zu tun.
Ich habe das nie so nebeneinander gehalten. Ich glaube, das Letzteres ist, also das Direkt war schon immer groß und wird auch groß bleiben. Ne? Also so. Aber ich glaube nicht, dass sich das, was man für Social Media aufwendet, dass das sich verändert oder zurückgefahren wird. Denn die Frage ist ja auch, und das sehe ich auch, auch wenn ich in andere Redaktionen gucke, wenn ich mir das hier bei Nova anschaue, das Ding ist ja auch ein bisschen, wo möchte eigentlich ein Nutzer die Inhalte eines Mediums konsumieren? Das ist ja auch so ein bisschen, das hat man ja gar nicht selbst in der Hand und man muss das ja zusammenbringen. Das ist ja ganz klassisches Audience Engagement. Ich muss gucken, wo sind meine Nutzer und wie bringe ich das übereinander? Das ist ja schon eine Sache, die man auch nicht selbst in der Hand hat.
Hat man nicht selbst in der Hand, aber man hat
Die Frage ist daraus, was mache ich draus?
Was macht man draus? Ja, und ich glaube, da war so vor 3 Jahren die Antwort, so das große Dogma sei überall da, wo deine User sind und koste es, was es wolle. Und wenn irgendein neuer Kanal geschaffen wird, wie, keine Ahnung, Live-Video auf Facebook, dann wird da sofort ein Team zusammengebastelt, was das dann systematisch bespielt. Und das hat sich ja nicht bewährt.
Genau, das, dieses koste es, was es wolle, das war ja so das größte Problem. Auch zum Beispiel, wenn vor 2 Jahren Medienmarken auf Instagram gestartet sind, weil sie dachten so, hey, wir sind total früh und machen da was. Da waren einfach noch nicht die Menschen ihrer Zielgruppe so zum Beispiel. So, ne? Also das wird ja, das ist ja eher das Problem, dass viele Medien da den Hypes hinterher springen, als dass sie dorthin gehen, wo es wirklich sinnvoll ist.
Und aber sich damit ein paar sind ja auch den Hypes voraus. Sie haben mir gefragt, werden Verlage ihre Ressourcen auf den Plattformen weiterhin platzieren? Eine Ressource ist, dutzendköpfige Snapchat-Discover-Teams aufzubauen. Mhm. Aber ein anderes Beispiel, das ich ganz spannend finde, was wirklich voraus ist, ist, Burda hat ja richtig groß zum Beispiel in eine ganz andere Form von Plattform und Netzwerk investiert. Nebenan.de, Nachbarschaftsnetzwerk, kann ich nur mit den Leuten, die irgendwie in den 3 Straßen um mich rum leben, diskutieren und austauschen und Events planen. Und ich glaube, da steht auch eine Sicht drauf. Klar, gut, der Trend ist jetzt von Facebook auf Instagram weitergelaufen, aber auch Instagram wird nicht immer der eine Hype-Kanal der Stunde bleiben. Und warum nicht selber neue Plattformen schaffen und da auch Ressourcen hin investieren? Finde ich total smart.
Aber da frage ich mich, glaubt ihr, dass so Plattformen wie nebenan.de denn am Ende richtig funktionieren werden? Dass es da eine kritische Masse drauf ist, die da auch tatsächlich das aktiv nutzt?
Ich glaube, es geht gar nicht unbedingt darum, das neue Facebook zu bauen mit Billionen Usern, aber ich glaube, es geht darum, Communities zu erkennen und richtig zu bespielen. Und indem man dann wiederum auch eine hohe Loyalität mit sehr, sehr, sehr passgenauer Bespielung und Community-Pflege haben kann. Und so eine loyale Nebenan-Community mit so hohem Identifikationspotenzial in der Nachbarschaft aufzubauen, das ist, glaube ich, durchaus möglich.
Und ich glaube auch, ja, vor 2 Jahren hieß es, Asien ist uns so weit voraus und der einzige Weg ist dahin, wo Asien ist, nämlich auf WeChat, findet das gesamte Leben statt. Jegliche Konversation, jeglicher Handel, jeglicher Medienkonsum. Und ich glaube, was sich jetzt abzeichnet, ist, da ist ziemlich viel Platz für Nischen-Messenger. Wenn man sich anguckt, was es alles für Sub-Messenger und Communities allein in der Gaming-Welt gibt, die ja oftmals richtungsweisend ist dafür, was dann in Tech-Geschichten weiter rüber schnappt. Ich glaube, da ist richtig viel Platz für Nischennetzwerke, besonders wo die Leute so ein bisschen den Ermüdungseffekt spüren bei Snap, Facebook und Co.
Das ist tatsächlich so ein bisschen so eine große Zersplitterung, die wir so in der Social-Welt beobachten, ne?
Auf eine Zersplitterung auf verschiedenste Kanäle, absolut. Aber das kann man ja auch an mir selber, also kann ich auch an mir selber sehen. Da, an meinem eigenen Nutzungsverhalten, dass sozusagen so, dass ich nicht besonders lange auf einer Plattform bleibe. Wenn sich das weiter bewegt, dann bewege ich mich weiter. Und merkt man so, ach so, hier ist die Party.
Ich bin eben auf nebenan.de hängen geblieben und habe mal so ein bisschen hier so meine Postleitzahlen eingegeben. Da passiert ja echt was drauf. Das ist ja echt interessant.
Ja.
So, aber wenn man sich jetzt überlegt, zum Beispiel so eine andere Plattform, wo die Jahre Aufbauarbeit bei Burda reingesteckt haben, die Huffington Post, da soll die deutsche Variante ja in dem ersten Quartal 2019 geschlossen werden. So. Das hat sich da ja nicht ausgezahlt.
Obwohl ich da glaube, hat sich so der strategische Fokus von diesem Bloggerportal auch in den letzten Jahren ganz schön doll wegbewegt.
Wisst ihr noch die Sache mit dem Riemen, an dem wir uns reißen wollten? Lass uns mal weitergehen zum nächsten Thema. Finde ich aber auch sehr spannend. Lass uns mal über Geld reden und vor allen Dingen auch da über die Frage, wofür Nutzer tatsächlich eigentlich am Ende in ihrem Medienkonsum bereit sind, Geld auszugeben. Und ein Thema, was, glaube ich, sehr häufig diskutiert wird, auch so ein bisschen als ja, Hoffnungsträger quasi im ganzen Payment-Thema ist, ist das Thema Abos. Und deswegen habt ihr ja auch gefragt, werden die Hoffnungen in Abos platzen? Und ich habe vorhin, als ich abgeschnitten habe, gedacht, boah, da habe ich echt nicht so richtig, kann ich gar nicht so richtig sagen. Und habe dann mal so gefühlt in die Mitte geklickt und habe dann festgestellt, das trifft es, glaube ich, aber ganz gut, weil derzeit habe ich da 39%, die sagen, ja, Abos werden nicht die Lösung sein. 41% sagen, nein, Abos sind der richtige Weg, also ziemlich gleich. Und in der Mitte nochmal so ein Block von 20%, die irgendwie sehr differenziert sind oder unentschieden, wie auch immer. Ist das ein erwartbares Abstimmungsergebnis zu so einem Thema? Und wie steht ihr dazu?
Ja, ich finde, das ist erwartbar, weil da ist beides so ein bisschen richtig. Auf der einen Seite, ja, Abos sind total wichtig und ich muss direkt bezahlt werden. Und auf der anderen Seite, bitte nicht nochmal den einen Heilsbringer, der den gesamten Journalismus weltweit auf einmal innerhalb der nächsten 12 Monate rettet. Also ich glaube, Abos sind ein ganz wichtiger Schritt. Aber darüber hinaus, wie schaffe ich Identität, wie baue ich mich als Marke aus, wie verkaufe ich meinen Nutzern ganz andere Dienstleistungen und Sachen. Also ich glaube, auch die Erkenntnis schwingt hier mit drin von euren Zuhörern, dass es dieses eine Zaubermittel nicht gibt und auch Abos ganz alleine werden es nicht sein.
Ich war bei 75%, ja, die Abos werden nicht die Lösung sein, zumindest Abos, wie sie jetzt in ihrer aktuellen Form an allen Ecken und Enden, Abo-Modelle, wie sie an allen Ecken und Enden gelauncht werden. Ich kann mir schon vorstellen, dass es dieses Jahr nochmal einen Versuch und eine Tendenz in Richtung Netflix für Journalismus geben wird. Hat ja bisher nie funktioniert und war immer auf so einem Micropayment-Modell, was am Ende nichts abgeworfen hat. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es da nochmal eine einfach aus der Erfahrung raus, dass es nicht so abhebt, wie sich viele erhofft haben, dann nochmal einen neuen Ansatz in Richtung Sammelmodell geben wird. Und aus einer User-Perspektive werde ich natürlich garantiert nicht mehr als 2-3 Abos abschließen und erwarte eigentlich so ein gebündeltes Modell, wo ich Zugang zu allem bekomme.
Ich glaube, die es wirklich ganz, ganz, ganz besonders gut hinbekommen, sind Publisher, die erkennen, dass es gar nicht nur um die Bündelung von Artikeln als Abo geht, sondern zum Beispiel der Guardian, der verkauft Identität. Der verkauft mit seiner Mitgliedschaft genauso die Stofftaschen, die Londoner durch die U-Bahn tragen, um auszudrücken, wo gehöre ich hin, wo verorte ich mich, was ist mir wichtig, wer ist meine Peer Group. Und die schaffen die Medien, die neben dem ganz, ganz wichtigen Rechercheaufwand dahinter auch Haltung und Identität und Zugehörigkeit ihren Kunden mitzuverkaufen. Die haben auch mit Abos eine richtig gute Chance.
Ja, aber das ist so, da denken alle so, wir müssen nur einen YouTube-Beutel machen und haben hier unsere Community. Und so einfach ist das, glaube ich, nicht. Ich glaube sozusagen so die Investitionen, die da in so das eigene Marketing und das eigene Brandbuilding getan werden müssen, damit Leute sagen, ich möchte Teil dieser Community sein, das kostet ein bisschen mehr.
Okay, also YouTube-Beutel sind auch nicht der
Haben wir nicht auch einen YouTube-Beutel hier bei Nova? Doch, ne?
Absolut, ja, sehr schicke sogar. Eine Stunde, was mit Medien hier? Mit Pia Frey und Cornelius Frey von Opinory gucken wir uns den Medienwandel in den unterschiedlichsten Facetten an. Und einige Thesen haben wir noch, die wir jetzt hier zum Endspurt diskutieren wollen, Herr Peller. Was hast du uns da noch ausgesucht?
Wir haben ja gerade schon angedeutet, die Sache mit dem Vertrauen in den Journalismus ist ein Thema. Es hat uns, glaube ich, wenn ich mich nochmal so richtig zurückerinnere, in den letzten 2 Jahren hier auch intensiv immer wieder auch beschäftigt. Und deswegen die Frage, die ihr gestellt habt und wo auch einige unserer Hörer ja auch schon fleißig abgestimmt haben, wird das Vertrauen in etablierte Medien weiterhin gewaltig sinken? Und da konnte man sich entscheiden zwischen, ja, das Vertrauen nimmt weiter ab und nein, die etablierten Medien genießen weiterhin das Vertrauen der Nutzer. Und gerade ist es so, es gibt doch eine starke Tendenz, würde ich sagen, mit 59% dahin, nein, die etablierten Medien genießen weiterhin das Vertrauen der Nutzer.
60, ich habe auch abgestimmt.
Ah, guck mal. Ich bin sozusagen auch zu der Seite, aber ich war also so ein bisschen hin und her gerissen irgendwie. Also ich habe so ein bisschen gemerkt, da ist bei mir auch ein bisschen Wunschvater des Gedankens gewesen. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so
Und ich glaube, ihr seid aber eher so unterwegs, ja, das Vertrauen nimmt weiter ab, oder?
Ja, ich glaube aber nicht, dass das ein isoliertes Medienproblem ist. Ich glaube einfach sozusagen, so gesamtgesellschaftlich geht das Vertrauen in alle so etablierten Institutionen, Großparteien etc. zurück. Mhm. Und ich glaube, dass da auch Medienmarken wie Der Spiegel oder FAZ oder was auch immer von betroffen sind, das ist ganz schwer vermeidbar. Ich glaube auch so ein Fall wie Relotius teilt da drauf ein, aber ist jetzt nicht, bewegt das jetzt auch nicht super heftig weiter. Ich glaube einfach sozusagen, dass es für Underdogs und Newcomer so einfach ist, eine große, loyale, vertrauensvolle Community aufzubauen, dass es einfach für diese etablierten Marken schwierig ist, das Vertrauen zu halten.
Das glaube ich auch. Mhm. Ich glaube, also selbst wenn die das Vertrauen halten, es gibt Kanäle, Medien, die null der Prinzipien und Werte teilen, die so raketenhaft aufsteigen. Beispiel dafür ist zum Beispiel Prager oder Prager University in den USA, ein YouTube-Kanal, der pro Video, kann man sich angucken, deutlich, deutlich mehr Millionen Views bekommt als CNN, NBC und die anderen so ungefähr zusammen. Und da werden dann Thesen rausgehauen, pseudo-akademisch, das ist natürlich überhaupt keine University, sondern da kommen rechtsalternative Verschwörungstheoretiker mit Krawatte dahergelaufen, erzählen, Rassismus gibt es eigentlich gar nicht mehr, sonst gäbe es ja auch einen Martin Luther King and why you should be a nationalist now. Und die bauen innerhalb von wenigen Wochen und Monaten ein Vertrauen auf, das dem unter ihrer millionenstarken Zuhörerschaft und Zuschauerschaft in dem traditioneller Marken nichts hinterher steht.
Aber was glaubt ihr, woher das kommt? Früher war das ja irgendwie immer so, der Mechanismus, Vertrauen musste wachsen und irgendwie dementsprechend ging es auch nicht so schnell wieder weg. Was hat diesen Mechanismus so quasi beschleunigt?
Boah, ich glaube, das ist ganz groß. Ich weiß nicht, ob ich das zusammenfassen kann. Also ich glaube, dass einfach sozusagen in einem gesellschaftlichen Umschwung, wo viele, wo einfach ein ganzes Wirtschaftssystem sich, glaube ich, neu erfindet und entwickelt, dass da alle beteiligten etablierten Institutionen mit von betroffen sind in einem gesamtgesellschaftlichen Umschwung, auch in einfach sozusagen einer Erwartungshaltung, was ich als Mensch in einer Gesellschaft vom Leben möchte. Und da ist so, da sind einfach Medien mit von betroffen. Sorry, das ist jetzt ganz schwer zusammengefasst.
Und andersrum, was ist mit den Neuen los? Die treffen einen Ton, der zumindest einer, ja, vielleicht immer noch einer klaren Minderheit, aber der Millionen Leuten eine Antwort auf den Vertrauensverlust in die Institutionen liefert. Und dazu, glaube ich, gehört, wenn man sich den Medieneffekt anguckt, zum Beispiel die identitäre Bewegung im deutschsprachigen Raum, genauso. Die treffen einen Ton und bauen eine riesige Audience auf.
Und die klassischen Medien haben keine Antwort, wie sie damit richtig umgehen können mit diesen Phänomenen, oder?
Beziehungsweise die verantwortungsvolle Antwort, damit umzugehen. Da sind wir wieder beim Punkt von vorhin. Was findet Gehör? Einerseits, andererseits. Intensive, ausgewogene Berichterstattung, die findet halt auf den sozialen Kanälen sehr viel weniger so rasantes Gehör.
Obwohl, da ist es, glaube ich, einfach so ein bisschen kontroverser. Also in den USA zum Beispiel ist ja mit einem Trump das so, der Bedarf nach etablierten Medienmarken, zumindest der eine Rand der Gesellschaft vertraut, total gewachsen. Aber ich glaube, es spaltet sich einfach viel stärker.
Wenn wir mal auf die Kongressprogramme in diesem Jahr schauen, da findet man einen Begriff sehr häufig, künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence. Und wir wollen das anhand des Roboterjournalismus diskutieren. Und da ist die Voting-Frage, wird Roboter-Content groß? Ja, das ist die Zukunft, das ist die eine Seite. Nein, das ist nur ein Hype, so da entlang kann ich mich einsortieren. Ich gehe ganz zu dem Extrem, nein, das ist nur ein
ganz
Hype.
Ganz nach außen?
Ja, 44% sind da so meiner Meinung. 27% in der Mitte und 29% sagen, ja, das ist die Zukunft. Ich bin skeptisch, dass das die Zukunft ist.
Wo kommt dein extremes Nein her?
Ich glaube, dass das eins von vielen tollen Werkzeugen wird, die uns zur Verfügung stellen werden und dass wir einfach nervige Sachen in Zukunft nicht mal machen müssen, so im täglichen Journalismus. Aber es ist jetzt nicht, also groß klingt so wichtig, so überbordend, die Roboter werden unsere Arbeit abnehmen und das wird da richtig da sein. Das sehe ich einfach jetzt noch nicht so in den nächsten 12, 24 Monaten.
Bin ich voll bei dir, weil ich auch glaube, dass das genau das Gegenteil davon ist, was die erfolgreichsten Medienmarken, ob sie neu oder alt sind, gerade so erfolgreich machen. Sportberichterstattung, automatisch erfasst, Finanz, klar, das kannst du machen. Aber beim Rest kommt es auf Stimme, auf Persönlichkeit, auf Einschätzung und Einordnung aus. Und ich glaube, das ist in dem Fall tatsächlich noch Hype und Jahrzehnte weg, dass AI den Teil übernimmt. Aber um mir da vielleicht einmal selber ganz kurz zu widersprechen, was ganz spannend
ist. Sehr gut, nicht nur zwischen den Geschwistern, sondern auch innerlich, das ist sehr schön.
Wir sind hochschizophren.
Ja, es gibt einen riesen Hype tatsächlich, aber da wären wir wieder bei Hype in den USA, um virtuelle Influencer, also um genau das, was wir gerade beschrieben haben, Stimme, Ton, Identifikation. Da gibt's Lil Miquela zum Beispiel, hat 1,5 Millionen Fans auf Instagram und ist nur ein Avatar, ist eine Kunstfigur. Das heißt, wer weiß, wie lange die Kunstfigur noch rein menschlich bespielt werden muss.
Oder dass man auch wirklich Radiomoderatoren hat, die aus Fleisch und Blut sind, sondern dass man auch irgendwann mal Stimmen hört, die aus dem Computer kommen, wo man gar nicht weiß, ob die jetzt echt sind oder nicht.
Ich muss aber noch einen Vlog einschlagen für Roboter-Content. Ich glaube, vor allem für Portale, die auf große Reichweiten angewiesen sind, gibt es einfach bestimmte Content-Typen oder Finanzberichterstattung, Sportberichterstattung, der sehr einfach ist, so von einem Roboter schreiben zu lassen. Was, glaube ich, nicht bedeutet, dass der Job des Redakteurs und Journalisten irrelevant wird, aber dass einfach bestimmte Content-Typen schneller und kosteneffizienter von einem Algorithmus geschrieben werden können. können. Das heißt nicht, aber das ist sozusagen ein bestimmter Content-Typ, der SEO-relevant ist, wo es um Tempo geht und auf verschiedene Themenfelder begrenzt ist, ja, wie Finanzen und Wetter- und Sportberichterstattung.
Wir wollen jetzt zum Schluss nochmal so auf die Old Media schauen. Werden Radio und Fernsehen gewaltig an Bedeutung verlieren? Das ist so die letzte, das letzte Voting. Herr Peller, magst du es mal auflösen?
Ja, ich mach's mal auflösen. Und wir haben da auch da ein ziemlich unentschiedenes Voting. Also 43% sagen ja, das ist bereit abzusehen. 41% sagen nein, so schnell wird das nicht passieren. Und dann ist halt dieser kleine verschwindende Rest in der Mitte. Also, und so ging es mir ehrlich gesagt auch. Als ich abgestimmt habe, habe ich erst gesagt, jetzt klicke ich, ja klar, das ist bereits abzusehen. Und dann habe ich gedacht, wie war das nochmal? Wir haben auch seit 10 Jahren oder ich weiß nicht, die Zeitung stirbt. Ist auch die Frage, was versteht man jetzt eigentlich unter Radio und Fernsehen? Also wenn ich das im klassischen linearen Sinne verstehe, würde ich sagen, ja, aber es kann ja auch Weiterentwicklungen geben. Also ne? Deswegen habe ich mich dann irgendwie auch da wieder so sehr differenziert in der Mitte eingeordnet. Wo ordnet ihr euch ein?
Ich glaube, genau was du gerade sagst, linear ist total raus. Ja, also mir, wie Loriot sagt, ich lasse mir von einem kaputten Fernseher nicht vorschreiben, wann ich die Nachrichten zu sehen habe. Genau das. Aber dass die Inhalte, die da sind, über Mediatheken und ganz eigene Kanäle total relevant bleiben und dass die Absender, die alten Absender, wie wir zum Beispiel beim Thema Podcast gesehen haben, genauso relevant bleiben können, das glaube ich schon. Nur ich nicht darauf verlassen, dass alle zur Primetime rechtzeitig einschalten.
Ich habe mir zu dem Thema nochmal die Podcast-Charts angeguckt und Deutschlandfunk Nova ist in den Charts auf Platz 25 tatsächlich mit einer Stunde History.
Yes! Wir waren auch übrigens über die Feiertage mit einer Stunde was mit Medien da ganz oben drin, weil die Kollegen von Spiegel Online da noch gefeatured haben und das war irgendwie ganz interessant zu sehen, wie da so diese Empfehlungsmechanismen sind. Und da sollten wir auch nochmal, vielleicht auch nochmal Pia, deinen Podcast jetzt hier kurz empfehlen, weil das gehört sich doch so für Podcasts, ne? Weil du bist bei den Online-Marketing-Rockstars auch zugange mit einem eigenen Podcast-Projekt, wo wir uns jetzt ja dieses Gespräch auch noch hören werden, ne?
Genau, das ist OMR Media und da interviewe ich Zampanos aus der Medienbubble dazu, was sie gerade bewegt, welche Themen und Probleme gerade anstehen. Und das sind Interviewpartner aus Deutschland, wie hoffentlich auch mal bald dich, Daniel Fiene, oder Kai Diekmann, Tanit Koch.
Wenn Fiene nicht kommt, dann den Diekmann.
Er war schon da. Weil wir auch viel Zeit in den USA verbringen, auch viele amerikanische Partner.
Ist das jetzt eigentlich so, wenn wir jetzt gerade in deinem Podcast sind, musst du jetzt auch gleich die Verabschiedung machen? Sind wir überhaupt schon so weit, Daniel? Ich habe gerade gar nicht die Uhr im Blick. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt.
Wir sagen erstmal aber auf jeden Fall herzlichen Dank, dass ihr mit uns die Thesen zum Medienwandel diskutiert habt in dieser Stunde. Und wenn ihr jetzt mal so einen Ausblick auf das Jahr insgesamt gibt, stimmt euch das versöhnlich? Macht euch das Angst? Oder seid ihr zuversichtlich, dass es ein gutes, schlechtes Medienjahr sagt? Wie würdet ihr das so in zwei, drei Worten euren Ausblick auf 2019 zusammenfassen?
Zuversichtlich. Zuversichtlich, weil wenn man aus Produkt- und Tech-Company-Sicht schaut, und das sind wir ja, wir suchen übrigens auch immer richtig gute Entwickler hier in Berlin und anderswo, dann fragt man ja immer, welches Problem lösen wir eigentlich wirklich? Braucht uns hier jemand und löst ein echtes Problem? Und es gibt so tolle, wichtige Probleme gesellschaftsweit zu lösen und da spielen neue und etablierte Medien eine Riesenrolle.
Ich bin auch deutlich auf der zuversichtlichen Seite. Ich glaube, dass einfach die ganzen Trends deutlich an Geschwindigkeit gewinnen und es dadurch einfach sehr spannend wird und sehr, sehr bewegt.
Ich würde sagen, wenn ich das in euren Worten sagen darf, ihr habt eine ganz klare Meinung.
Herr Peller, ja. Dem schließen wir uns jetzt an und bedanken uns für euren Besuch, Cornelius und Pia Frey von Opinory. Schön, dass ihr bei uns gewesen seid.
Danke euch.
Und Herr Peller, nächsten Donnerstag gibt es dann die nächste Ausgabe ab 20 Uhr live im Radio und natürlich auch rund um die Uhr als Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt.
Auf jeden Fall.
Auf deutschlandfunknova.de. Bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.